Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Solloch. Guten Tag. Wir wollen in dieser Stunde, zumindest momentweise, über das Wetter sprechen. Das geht sehr gut mit Philipp Blom, obwohl er Historiker ist. Herr Blom, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Solloch.
Ist es nicht so, Herr Blom, dass in den großen gelehrten Werken der großen gelehrten Geschichtsschreiber eigentlich immer erstaunlich wenig vom Wetter die Rede ist? Erstaunlich jedenfalls gemessen an der Bedeutung, die das Wetter in unserem Leben doch hat.
Naja, die Geschichte, das ist traditionell die Geschichte von Königshäusern und großen Schlachten und Nationen. Und da hat sowas wie das Wetter nichts drin verloren.
Aber Schlachtenglück hängt doch auch eigentlich vom Wetter ab, oder?
Das hängt traditionell, also da hat sich das sogar in der Geschichtsschreibung erhalten. Aber man kann das auch umdrehen und sagen, wir sind eine Tierart, wie auch Kellerasseln und Singvögel. Und wenn sich das Klima ändert, dann haben wir drei Möglichkeiten, dann können wir auswandern oder aussterben oder uns adaptieren. Und das ist etwas, was jetzt natürlich gerade uns beschäftigt, aber ich versuche in diesem Buch zu zeigen, das alles ist schon mal passiert auf eine ähnliche Weise. Damals wurde es ja in Europa plötzlich kälter und die Leute haben nicht nur einen Wollpullover mehr angezogen, sondern die ganze europäische Kultur ist, glaube ich, wirklich dadurch völlig geändert worden. Und das finde ich faszinierend und das habe ich beschrieben. Und ja, insofern hat es auch Sinn, mit einem Historiker über das Wetter zu reden, wenn auch nicht über das von heute.
Von diesem Buch haben Sie nun gerade leichthin gesprochen und das ist ja auch klar, denn dass ich versuche, Sie in ein Gespräch über das Wetter zu verwickeln, haben Sie sich natürlich selbst zuzuschreiben. Heute erscheint Ihr neues Buch, das einen noch einigermaßen gewöhnlichen Obertitel hat, Die Welt aus den Angeln, und einen sehr schönen, neugierig machenden Untertitel. Dafür muss man langen Atem holen. Eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700, verbunden mit einigen Überlegungen zum Klima der Gegenwart. Welcher Gedanke war es, welche Idee, die Sie zum Wetterbeobachter der frühen Neuzeit machten?
Wissen Sie, ich finde es immer faszinierend zu sehen, wie unsere materiellen Grundlagen und unsere Technologie und zum Beispiel auch unser Klima, also Auswirkungen haben nicht nur darauf, wie wir unsere Häuser bauen, sondern auch, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns selbst und die Welt sehen. Und da spielt eine Veränderung der Umwelt natürlich eine riesige Rolle. Und ich hatte immer irgendwie gewusst, dass es da eine kleine Eiszeit gegeben hatte. Und Sie wissen vielleicht, ich interessiere mich in meiner eigenen Arbeit sehr für die Aufklärung. Mhm. Und es war mir schon auch irgendwie bewusst, dass das Auftreten der Aufklärung in Europa so ungefähr zusammenfällt mit den späten Jahren der kleinen Eiszeit. Aber ich hatte das nie wirklich verbunden. Und dann, als jetzt eigentlich so im Schwange unserer eigenen Überlegungen oder vielleicht der Tatsache, dass wir nicht genug darüber nachdenken, was aus unserer eigenen Welt wird, jetzt, wo die Welt wärmer wird, habe ich mir mal angesehen, was ist denn damals mit europäischen Gesellschaften passiert, als es kälter wurde? Was für Auswirkungen hat das gehabt? Und das war ganz erstaunlich.
Das wollen wir auch gleich vertiefen. Sie haben gerade gesagt, über das Wetter von heute wollten wir nicht sprechen. Das stimmt übrigens gar nicht. Denn gleich zu Beginn möchte ich zugeben, dass wir uns gar nicht gegenüber sitzen, sondern einander verbunden sind über eine Leitung von Hannover nach Wien. Sie sitzen in Wien. Da bin ich schon ganz neugierig zu erfahren, wie denn das Wetter gerade in Wien ist. Hier ist es gerade so erstaunlich frühlingshaft in Norddeutschland.
Herr Solloch, uns verbindet viel mehr als eine Leitung von Wien. Aber ja, es ist tatsächlich, also ich, das Funkhaus, das überblickt einen Park und von da aus hat man ein wunderbares, ja, frühlingshaftes oder Februar-Silberlicht. Der Himmel ist weißlich-blau und es ist alles wirklich sehr schön. Und man würde jetzt gerne auf einen langen Spaziergang gehen.
Ja, das geht jetzt aber nicht, denn wir müssen jetzt Radio machen, Herr Blom. Philipp Blom ist unser Gast, in den letzten Jahren allgemein bekannt geworden durch seine weithin für brillant gehaltenen und bei deutschsprachigen Historikern, muss man das immer dazu sagen, extrem gut lesbaren Bücher über Europa in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und über die westlichen Gesellschaften in der Zwischenkriegszeit, der taumelnde Kontinent und die zerrissenen Jahre. Auch er hat es gerade angesprochen, über die Aufklärung, böse Philosophen wäre da zu nennen. Wir wollen mit ihm sprechen über eine Eiszeit und das Aufscheinen ganz neuer Denkungsweisen und darüber, warum wir als Erde der Aufklärung unsere Freiheit zwar schätzen, das wohl schon, aber alles in allem, wie unser Gast sagt, doch lieber vorm Fernseher hocken bleiben, statt für sie zu streiten. Ondra Schiff spielte die Fuge in Cis-Moll aus Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier. Unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur, der Historiker und Schriftsteller Philipp Lomm, hat sich diese Musik gewünscht. Und zwar warum?
Weil es eins der frühesten Stücke Musik ist, an die ich mich erinnern kann, die damals mein Vater selbst gespielt hat. Aber weil es auch eine Musik ist, die mich immer noch verfolgt, die ich immer noch täglich eigentlich höre und mich damit beschäftige. Also Bach, besonders die Solo-Klaviermusik, ist tatsächlich ein unendlicher Ozean, in dem ich mich täglich verlieren kann.
Johann Sebastian Bach ist ja am Ende jener Epoche aufgewachsen, die Sie in Ihrem neuen Buch Die Welt aus den Angeln unter die Lupe nehmen, also am Ende dieser kleinen Eiszeit, deren Ausläufer allerdings noch bis ins 19. Jahrhundert hinein zu spüren waren. Würden Sie denn sagen, das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, die gesellschaftlichen Wandlungen, die das extreme Wetter mit sich brachte, spiegeln sich auch in der Musik, etwa auch in Bachs Musik? Ich meine, dass sie sich in der Kunst generell spiegeln, das zeigen Sie ja in Ihrem Buch, das ist Ihnen ja ganz wichtig.
Ja, also ich meine, um erstmal kurz zu umreißen, worum es geht. Um 1570 wurde es fast 5 Grad kälter in Europa und das hat über 150 Jahre gedauert, diese Kälteperiode. Und das führte natürlich zu einer großen Krise der Landwirtschaft, zu Missernten, Hungersnöten, Epidemien, aber dann auch Aufständen. Und das ist eben sozusagen die soziale Dimension der kleinen Eiszeit, die dann auch irgendwann wirtschaftliche und militärische und kulturelle Dimensionen bekommt, also dieser Wandel, der dadurch in der Gesellschaft angestoßen würde. In der Malerei kann man das wunderbar klar sehen, weil damals eben ein ganz neues Genre aufkommt, die Winterlandschaft, wo man die Leute auf dem Eis sieht, die sich da vergnügen, oder die Jäger im Winter, wie bei Bröchel oder sowas. In der Dichtkunst hat man es auch sehr stark, also Shakespeare schreibt, now is the winter of our discontent. Coriolan beginnt mit einer Brotunruhe von Menschen, die also nicht genug zu essen haben wegen schlechter Ernten etc. Aber in Musik ist es schwieriger. Also wenn Sie an Purcells Eismusik in King Arthur denken, dann haben Sie vielleicht einen Moment von klirrender Kälte in der Musik. Es gibt durchaus Lieder mit Texten, also gerade Kirchenlieder, die sagen, Gott schickt uns Kälte zur Strafe und wir müssen Buße tun und sowas. Aber Musik ist doch eine abstrakte Kunst, aber das heißt eben auch, dass man heute noch diese Musik so hören kann, als wäre sie zeitlos. Und das ist was Großartiges. Es hat aber zum Beispiel eine direkte Auswirkung auf die Musik. Man liest immer wieder in der Presse über das Geheimnis von Stradivari und das hat immer gerade jemand gelüftet und gelöst. Und wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Stradivari war ein ganz, ganz toller Geigenbauer, aber es hat sicherlich viel damit zu tun gehabt mit dem Holz, das er verwendete. Und dieses Holz während der kleinen Eiszeit, als die Jahre kälter waren, sind die Bäume auch langsamer gewachsen. Das heißt, die Baumringe sind dichter aneinander. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, das hat dem Holz eine Qualität gegeben, die zu der Qualität dieser wunderbaren Geigen beiträgt. Da ich selbst Geige spiele, immer noch stur jeden Tag, und auf einem schönen alten Instrument spielen kann, ist das natürlich etwas, was mir nahe ist, dass also Stradivaris Geheimnis auch zum Teil darin besteht, dass er tatsächlich am Ende der kleinen Eiszeit gearbeitet hat und dass das Holz ein Holz war, was natürlich im wärmeren Europa später nicht mehr so gewachsen ist.
Das wäre dann ja eine begrüßenswerte Folge dieser kleinen Eiszeit, die damals viele Menschen in Verwirrung und in auch Seelennöte gestürzt hat. Über die Ursachen dieser plötzlichen Kälteperiode müssen wir rätseln, oder?
Das ist wissenschaftlich noch nicht so gut erkannt. Also man kann sehr, sehr gut und dicht belegen, dass es passiert ist. Warum? da können Wissenschaftler eigentlich im Moment nur raten. Das ist auch was, was mich jetzt nicht also vorrangig interessiert hat, sozusagen die physikalischen Prozesse. Aber so richtig erklärt hat das noch niemand.
Ja, aber Sie bedienen damit natürlich ein Vorurteil, das gegen Historiker, gegen Geisteswissenschaftler besteht, dass sie sich für physikalische Prozesse nicht weiter interessieren und die dann für nicht besonders wesentlich oder für ihre Studie nicht interessant beiseite wischen. Das können Sie natürlich nicht machen.
Nein, ich interessiere mich sehr für Wissenschaft, aber der Sinn dieses Buches war zu sehen, wie sich unter diesem Einfluss der kleinen Eiszeit die Gesellschaften verändern.
Gesellschaftsgeschichte spielt ja eine ganz entscheidende Rolle auch, denn unter den vielen Problemen, die diese Eiszeit verursachte, war eines besonders einschneidend. Das ist eine der vielen Überraschungen, auf die man beim Lesen stößt, denn unter den schlechten Weinernten litten nicht nur die Erzeuger, sondern eigentlich ja die ganzen Gesellschaften, oder?
Naja, Sie müssen sich überlegen, also damals lebten noch nicht so viele Menschen in Städten, aber in den Städten war das Wasser natürlich nicht trinkbar. Das heißt, wenn Sie Wasser trinken wollten, vom Abkochen hat man noch nicht so viel gewusst, dann hat man das Wasser mit Alkohol gemischt, um es sozusagen zu desinfizieren. Mit anderen Worten, also zum Beispiel in Wien im 16. Jahrhundert wissen wir aus den Steuerunterlagen, dass jeder Wiener und jede Wienerin, und zwar Mann, Frau und Kind, ungefähr eine Flasche Wein pro Tag getrunken haben. Unsere Vorfahren waren also ziemlich besoffen in einem ziemlich großen Teil der Zeit.
Soll man sie beneiden?
Ich weiß das nicht. Ich meine, wenn Sie sich überlegen, wie Zahnweh damals war, soll man sie vielleicht nicht beneiden. Gut. Dann hat man das vielleicht gebraucht. Aber das heißt natürlich, dass Wein einfach auch ein Grund oder Bier dann, und das hängt auch übrigens mit der kleinen Eiszeit zusammen, als der Wein dann nicht mehr reifte, da war es immer noch einfacher, Bier zu machen und das war auch verlässlicher von Jahr zu Jahr. Aber alkoholische Getränke, die aus der Landwirtschaft kamen natürlich ursprünglich, waren auch Grundnahrungsmittel. Und Wein ist eine Frucht, die sehr teuer ist und natürlich gerade kurz vor der Ernte auch sehr anfällig. Und wissen Sie, 1 Grad Temperaturunterschied, das sind 2 Wochen Vegetationsperiode. Das heißt 2 Wochen, die Pflanze weniger Zeit hat, Reife zu produzieren. Und bei 3-4 Grad wird das dann sehr, sehr gravierend. Und wir sehen dann auf einmal, dass sich die Erntedaten 3-4 Wochen nach hinten verschieben, weil die Winzer eben verzweifelt warten. Man hat auch die Keller um das Doppelte erweitert, obwohl man viel weniger geerntet hat, weil man den Wein bis zu 10 Jahre lang liegen lassen musste, bis er überhaupt trinkbar wurde.
Wir hören in der Tat, Herr Blom, dass Sie sich sehr für Naturwissenschaften interessieren, jedenfalls und vor allem für Weinwissenschaften. Ich meine, Sie schreiben das so nebenbei, aber das ist doch eine grundstürzende Aussage. Unsere europäischen Vorfahren waren ein Gutteil des Tages alkoholisiert. Ich meine, man könnte ja beinahe auf den Gedanken kommen, die ganz anderen Denkweisen in jener Zeit, also die tiefe Frömmigkeit, den Aberglauben, die panische Furcht vor Hexen und Dämonen, Sie schreiben über all das, diese Phänomene dieser Durchalkoholisierung der Gesellschaft anzulasten?
Das würde ich ehrlich gesagt nicht tun. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Das ist die Zeit, und das macht sie ja auch so faszinierend, in der die Religion immer noch die kohärenteste Erklärung hat dafür, wie die Welt so geworden ist, wie sie ist. Diese Wissenschaft fängt erst gerade an, Erklärungen zu finden. Und dann kommen nach jeder schlechten Ernte eine Welle von Hexenverfolgungen. Und diesen Frauen, meistens waren es Frauen, wird immer vorgeworfen, dass sie das Wetter verhext haben. Aber dann irgendwann merkt man natürlich, nachdem man 20, 30 Hexen verbrennt hat und die kalten Winter kommen immer noch und das Korn verfault immer noch, dann beginnen auch die frömmsten Menschen, sich nach anderen Erklärungen umzusehen. Und am Ende des Jahrhunderts, da hat man dann die ersten Wissenschaftler und Philosophen und Naturphilosophen, wie das damals hieß, die sich nicht mehr für religiöse Erklärungen interessieren, sondern die physikalische Beschreibungen wollen. Das ist sozusagen ein kultureller Gezeitenwechsel, der da stattgefunden hat. Dann hat die Religion natürlich auch verloren. Aber ich glaube, man musste im 17. oder 16. Jahrhundert nicht betrunken sein, um religiöse Ideen zu haben.
Über diesen kulturellen Gezeitenwechsel wollen wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen. Philipp Blom, nach einer weiteren Wunschmusik, Throw Me a Rope von Katie Tunstall, einer schottischen Musikerin. Was bedeutet Ihnen dieses Lied? Ein sehr sehnsuchtsvolles Lied ist es.
Es ist ein sehr sehnsuchtsvolles und melancholisches Lied. Ich bin spät zur Popmusik gekommen, was komisch ist, das zu sagen. Ich habe immer als Kind mit klassischer Musik gelebt, sie auch selbst gemacht. Aber es ist eine Entdeckungsreise in Jazz und Pop, die mich immer noch fasziniert und interessiert. Ich mag besonders gern akustische Stücke und hier hat man einfach nur eine sehr schöne Stimme und einen guten Text und eine Gitarre und man findet, das reicht vollkommen.
I want you between me and the feeling I get when I miss you. But everything here is telling me I should be fine.
Throw Me a Rope von Katie Tunstall, zu hören in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Unser Gast, der Historiker Philipp Blom, hat sich diese Musik gewünscht. Er ist uns aus Wien, der Stadt, in der er wohnt, zugeschaltet. Eine stabile, auch irgendwie wundersame Leitung zwischen dem NDR-Funkhaus in Hannover und dem österreichischen Rundfunk macht's möglich. Was ist das eigentlich mit Ihnen und Wien? Zur Welt gekommen sind Sie ja vor ziemlich genau 47 Jahren in Hamburg. Einer Stadt, deren Selbstverständnis ja doch unter anderem darin gründet, dass der hier geboren wurde, gefälligst auch nicht mehr weggeht oder jedenfalls irgendwann wieder zurückkehrt. Ihr Abitur haben Sie dann aber in Westfalen gemacht, studiert haben Sie in Wien und in Oxford. Dann haben Sie, glaube ich, auch einige Jahre in London gelebt. Nun also vorläufig jedenfalls, von einem 47-Jährigen muss man noch nicht endgültige Entscheidungen erwarten, vorläufig in Wien. Oder haben Sie damit Ihre Heimat gefunden?
Wissen Sie, Heimat ist ein großes Wort. Meine Frau und ich fühlen uns hier sehr wohl in Wien. Es ist eine Stadt, die mir architektonisch, wovon alle Leute schwärmen, eigentlich gar nichts sagt. Aber es ist eine Stadt, in der man wunderbar leben kann. Es ist eine Stadt, in der wir Freunde haben, wir gut arbeiten können. Und insofern, ja, also im Moment ist das sicherlich ein Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen.
Und als Historiker, der keinen Lehrauftrag hat, sondern als freier Schriftsteller lebt, kann man sich natürlich den Wohnort aussuchen. Das ist auch irgendwie ein Vorzug, nicht wahr?
Naja, das ist natürlich ein Vorzug. Es ist natürlich auch der helle Wahnsinn und ein Grund, sich vor inzwischen fast genau 10 Jahren Wien auszusuchen, war die Tatsache, dass die Mieten hier relativ billig sind. Aber das ist eine Wahl, die man trifft. Ich bin sehr gerne Freiberufler. Mit der Wahl bin ich dann sehr glücklich.
Sie haben gerade schon diesen Prozess kurz geschildert, der zu beobachten ist, wenn man sich anschaut, wie die Menschen auf die Wetterkapriolen vor 400, 450 Jahren reagiert haben. Zunächst einmal, also ganz oberflächlich gesagt, bang, ängstlich, furchtsam, auch hysterisch, auch hexenverbrennend. Sie schildern ja in Ihrem neuen Buch »Die Welt aus den Angeln« auch einige sehr bewegende Beispiele. Dann allerdings wurde dieser sehr weite Weg vom Hexenverbrennen zur, grob gesagt, zur Entdeckung der Vernunft zurückgelegt. Ein langer Schritt, er fällt genau in diese Spanne zwischen 1570 und 1700. Wie wurde denn der Mensch zum Selbstdenker? Oder anders gefragt, welche Menschen wurden zu Selbstdenkern? Es waren ja doch immer erst einmal Außenseiter.
Das ist, glaube ich, was ganz Interessantes. Also zuerst mal, ich habe beschrieben diese große Krise der Landwirtschaft, als eine Missernte auf die nächste folgte, in den Städten die Preise für Mehl und Brot enorm stiegen und es dagegen Aufstände gab. Und wir können dann beobachten, wie Europa sozusagen eine Antwort findet auf diese Krise. Und die Antwort findet es eigentlich, indem eine neue Art von Menschen erfunden wird. Und das sind Menschen, die in Städten leben und lesen und schreiben können. Und die sich mit anderen austauschen, indem sie gedruckte Dinge lesen. Und das klingt jetzt nicht so aufregend, aber das war damals durchaus neu. Und das hieß, das waren Menschen, die Argumente wollten, die empirische Beweise für Dinge gesucht haben. Und das sieht man dann zuerst mit der Krise der Landwirtschaft. Es gibt dann auf einmal nicht mehr Leute, die eine neue Kapelle stiften, damit der Herr diesem Landstrich wohlgesinnt ist und es nicht mehr so kalt sein lässt, sondern es gibt dann auf einmal Botaniker, die experimentieren mit neuen Pflanzen und mit neuen Anbaumethoden und damit zum Beispiel, was passiert, wenn man mehr Tiere hält, die sind zwar teuer, weil man sie füttern muss, dann hat man aber auch mehr Dünger auf die Felder auszubringen und so weiter. Und das wird publiziert. Und das wird in ganz Europa gelesen. Und man sieht, dass diese Krise einer alten, ineffizienten Getreidelandwirtschaft, da werden die Erträge enorm erhöht, da wird diversifiziert, also zum Beispiel Kartoffeln werden eingeführt als Anbau, pflanzen. Und das ist eine Lösung für diese Krise, die aus Büchern kommt, zum ersten Mal, sozusagen von Wissenschaftlern. Und da entsteht natürlich auch sowas wie ein öffentlicher Raum auf einmal. Und man sieht das sehr gut am Beispiel von Amsterdam. Amsterdam ist in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine kleine Stadt, völlig ohne Bedeutung. In Holland ist nichts los intellektuell. Und dann beginnen Kaufleute in Amsterdam, Korn aus dem Baltikum, aus der Ostsee zu importieren und an die europäischen Gebiete zu verkaufen, die nicht genug Getreide haben, wegen Missernten. Und das ist der Grundstock vom Reichtum von Amsterdam. Und die Niederländer, die begreifen, dass sie eine historische Chance haben, ihr kleines Hinterland zu etwas anderem zu machen. Und sie investieren enorm in Bildung, in Ausbildung, in Universitäten. Und die Niederlande werden zur größten Wirtschaftsmacht des 17. Jahrhunderts innerhalb von ganz kurzer Zeit, weil sie die Erneuerung annehmen. Amsterdam ist dann eben auch eine Stadt des Handels. Und wenn man Handel betreibt, dann muss man erstmal, wenn ich Katholik bin, wenn ich jetzt nur mit Katholiken handle und mich bei jedem Handelspartner frage, ob der auch regelmäßig zur Messe geht, dann werde ich als Kaufmann nicht besonders erfolgreich sein. Ich muss eine gewisse pragmatische Toleranz haben. Hier sehen wir, dass auf einmal die Ideale der Aufklärung entstehen, weil nämlich genau dort Menschen wie Spinoza sagen, wir können eigentlich nur zusammenleben in Gesellschaften, die so unterschiedlich sind, wenn wir etwas tun, was man vorher noch nie getan hat, nämlich ganz radikal die Rechte von Individuen stärken gegenüber den Rechten von Gruppen. Und Handel beruht auf Offenheit. Das heißt, daher kommt dann auch etwas, was wir bis zu den Morden an Pim Fortuyn und an Theo van Gogh aus Holland gekannt haben und was jetzt sehr um sein Überleben kämpfen muss, aber diese charakteristische pragmatische niederländische Toleranz, die ich persönlich immer sehr gern gemocht habe. Wir haben in Deutschland auch so als Folge des Zweiten Weltkrieges immer eine sozusagen auf Bewunderung aufbauende Toleranz gelernt. Und ich glaube, das ist was Gefährliches, denn wenn man jetzt lernt, eine Gruppe von Menschen zu bewundern und man trifft einen Menschen aus dieser Gruppe, der zufällig ein Volltrottel ist oder ein sehr unsympathischer Mensch, dann bringt das Ganze ins Wanken. Aber diese pragmatische Toleranz, die Niederländer, der sagen, ja, wenn du keinen Speck essen willst, dann habe ich ein bisschen mehr. Und wenn du deinen Samstag so gestalten willst, das ist nicht meine Sache, mach doch, was du willst, solange wir miteinander Geschäfte machen können. Das klingt nicht so schön und moralisch und erhebend, ist aber, glaube ich, ein stabileres Modell.
Philipp Lomm, Sie sind so ungemein produktiv in den letzten Jahren. Menschen mit wenig ausgeprägtem Wohlwollen könnten Sie jetzt fragen, na, leidet denn darunter nicht die Gründlichkeit? Also, der taumelnde Kontinent erschien 2009, böse Philosophen über das vergessene Erbe der Aufklärung 2011, die zerrissenen Jahre 2014, im vergangenen Jahr Ihr Roman bei Sturm am Meer, ein halbes Jahr später schon, nämlich heute, Die Welt aus den Angeln und gleichzeitig in der Reihe Unruhe bewahren des Wiener Residenzverlags der kleine Band Gefangen im Panoptikum, über den wir gleich auch unbedingt noch sprechen müssen. Und im Sommer erscheint dann Ihr Buch Was auf dem Spiel steht. Wogegen schreiben Sie an, Herr Blom?
Im Moment schreibe ich tatsächlich gegen was an und das hat nichts mit freudianischen Untiefen meiner Seele zu tun, sondern damit, dass wir uns, glaube ich, an einer absoluten historischen Scharnierstelle befinden und dass wir im Moment dabei sind, ob wir es wollen oder nicht, Entscheidungen für folgende Generationen zu, also ganz, ganz weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und dass wir das, glaube ich, im Moment sehr, sehr, sehr schlecht tun. Also ich denke an natürlich den Klimawandel heute. Mhm. Ich denke aber zum Beispiel auch an die Folgen von der Digitalisierung für unsere Gesellschaften. Und wir, die reichen Gesellschaften, die politisch sozusagen das Gewicht hätten, da etwas in Bewegung zu setzen und da etwas zu tun, was dringend notwendig ist. Wir tun das nicht und wir ignorieren dabei, dass diese Veränderungen passieren werden, ob wir davon begeistert sind oder nicht. Dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, sie vielleicht mitzugestalten und sie später einfach erleiden müssen, so wie sie passieren. Und alles, was ich kann, ist schreiben. Und das möchte ich dann auch tun mit aller Energie, um zumindest die Klappe aufgemacht zu haben.
Ja, schreiben Sie denn sozusagen im Vertrauen auf die Wirkungsmöglichkeiten eines Historikers, eines Schriftstellers? Oder, ja, wie Sie gerade schon angedeutet haben, die Klappe aufmachen muss ich wenigstens, auch wenn es nichts bringt?
Naja, wissen Sie, nichts bringt. Meine Bücher verkaufen sich glücklicherweise ganz gut, aber ich mache mir keine Illusionen, dass man mit einem Buch die Welt ändern kann. Aber ich glaube, in so einer Situation muss einfach jede und jeder versuchen, irgendetwas zu tun. Wenn es auch nur darum geht, vielleicht eine Debatte anzuregen oder über so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, solche Gedanken Menschen näher zu bringen, die vielleicht sonst eher nicht dran denken würden. Denn wir leben in einer Situation im Moment, wo nicht die Frage ist, ob wir diese Veränderung gerne hätten, sondern die kommen. Und wir müssen versuchen, jetzt, wo wir es noch können, wo wir noch reich sind, wo wir noch in stabilen Gesellschaften leben, wo wir noch eine internationale Stimme haben und einiges an Macht haben, jetzt wäre der Möglichkeit, solchen Veränderungen zu begegnen und sie versuchen zu gestalten.
Wenn nun aber diese Geschichte, die Sie in Ihrem neuen Buch erzählen, darauf hinausläuft, dass gewissermaßen ein Klimawandel die Gesellschaft mobilisiert, sie zu Innovation und Einfallsreichtum drängt, zu Höhenflügen der Vernunft geradezu, dann muss uns doch vom Klimawandel, in dem wir gegenwärtig stecken, gar nicht allzu bange sein, oder?
Naja, wissen Sie, das kann man so sagen. Man kann aber auch sagen, es gibt ein Gegenbeispiel zu den Niederlanden. Und das ist die Weltmacht Spanien. Spanien ist am Anfang der kleinen Eiszeit das mächtigste Land, das es gibt, und schwimmt im Reichtum. Aber es will auch wahrscheinlich, natürlich begründet durch diesen eigenen Erfolg, es sagt, das zeigt doch, dass unser Modell erfolgreich ist, das zeigt doch, dass wir nichts ändern müssen, und diese sehr rigide soziale Hierarchie in Spanien, die sehr rigide Aristokratie, die besonders harte Art von Katholizismus, die da praktiziert wurde. Die bleiben also unverändert bestehen. Jeder Versuch eines aufsteigenden Bürgertums, sich zu etablieren, wird zurückgeschlagen. Universitäten werden wieder geschlossen. Dann wird das lauter Rechtgläubigkeit werden, erst die Juden und dann auch die Moriscos, also die Muslims, rausgeworfen und damit auch ein guter Teil der sozusagen mobilen literaten Mittelklasse. Und man sieht, wie Spanien verarmt, verelendet und in Chaos versinkt. Und wissen Sie, damals war der Klimawandel noch nicht als globales Phänomen begriffen, obwohl er auch damals global war. Heute ist unsere Vernetztheit so viel größer, dass wir diese Effekte nicht mehr isolieren können voneinander. Und dass, wenn es in Südostasien zu katastrophalen Zuständen kommt, wenn Teile von Asien und von Afrika versteppen und so weiter, dass das direkte Auswirkungen auf uns haben wird. Das heißt, wir haben einfach ein System, was mehr oder weniger funktionierte, dadurch, dass wir innerhalb von 200 Jahren die gesammelte Sonnenenergie von ein paar Jahrmillionen in die Luft gepustet haben, haben wir eine ganz neue Voraussetzung geschaffen. Und dass die natürliche Umgebung ändert sich um uns herum, das wird für Menschen und auch viele andere Organismen eine echte Zitterpartie werden. Und das Größte, was wir bis jetzt gemacht haben, ist ein internationales Klimaabkommen, was überhaupt erst 5 Jahre nach der Unterzeichnung in Kraft tritt, was die Vereinigten Staaten inzwischen schon wieder verlassen wollen, bevor es noch in Kraft getreten ist. Und was, auch wenn es dann mal in Kraft tritt, natürlich missachtet werden wird und wo Zahlen gefälscht werden und so weiter. Das heißt, es scheint nicht, dass wir begriffen hätten, dass jetzt hier wirklich etwas Tiefgreifendes passiert, wo wir jetzt kollektiv, gemeinsam alles tun müssen, was wir können, um diese Situation noch irgendwie zu kontrollieren.
Sie haben sich, Herr Blom, von Oscar Peterson, dem kanadischen Jazzpianisten, das Stück Dancing on the Ceiling gewünscht. Was hat es damit auf sich?
Oscar Peterson ist einer dieser ganz großen Meister, ich habe mich gerade mit einem Freund über Zwölftonmusik unterhalten und die Wichtigkeit von Dissonanzen. Und das Seltsame ist, dass Oscar Peterson Dissonanzen einfach auflöst. Jeder Akkord von ihm ist voller Dissonanzen, voller Intervallen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und sie klingen so wunderbar. Das ist einfach unglaubliche Meisterschaft.
NDR Kultur, Klassik à la carte. Auf Wunsch unseres Gastes, des Historikers Philipp Lomm, hörten wir Dancing on the Ceiling von Oscar Peterson. Herr Blom, Ihr Buch über die kleine Eiszeit und ihre Folgen hat natürlich kein Happy End. Die Aufklärung brachte uns zwar die Idee universeller Menschenrechte, aber auch diese Medaille hat eine Kehrseite, das schmutzige Wirtschaften, das dem so wunderbar liberalen Westen seinen Wohlstand, seinen Reichtum brachte, ein Reichtum, der, wie wir bei Ihnen lesen, auf Ausbeutung der Ärmsten beruhte, auch natürlich auf Ausbeutung des ächzenden Planeten. Hätte es denn überhaupt anders kommen können?
Ich glaube, es kann immer anders kommen, aber es ist nun mal wahr und ich glaube, das muss sich jeder, bevor er, also jetzt zum Beispiel auch mit neu in Deutschland angekommenen über die Werte der Aufklärung redet und warum andere Menschen die denn nicht akzeptieren können. Wir haben diese Werte kultivieren können, diese Ideale und ganz wichtig übrigens auch diese Institutionen. Es hat ja keinen Sinn, wenn sie Menschenrechte haben, ohne eine Polizei und Gerichte, die diese Menschenrechte auch einklagbar machen. Dafür braucht man Geld. Unsere wunderbare kapitalistische Ordnung, das war auch eine Erfindung des 17. Jahrhunderts, ein neues Wirtschaftsmodell. Und das war damals wirklich neu. Und das heißt Wirtschaftswachstum, das auf Ausbeutung beruht. Das heißt nicht nur Bodenschätze immer stärker, sondern natürlich auch die Kolonialvölker, natürlich auch die eigenen Armen. Und paradoxerweise diese aufgeklärte Ausbeutung von Menschen, die lesen und schreiben können und all diese Philosophen kennen und Wissenschaft betreiben. Diese Ausbeutung schafft erst den Reichtum, der es uns möglich macht, aufgeklärte Werte zu haben. Das macht diese Werte nicht schlechter. Aber es heißt, dass unsere Situation anderen Menschen gegenüber vielleicht ein bisschen komplizierter ist, als wir uns das realisiert haben. Und es natürlich immer noch so ist, dass wir in unseren Gesellschaften Dinge, die bei uns nicht akzeptabel wären, einfach exportieren, weil wir das Geld haben. Das heißt, wir wollen keine schrecklichen Fernsehbilder über ertrinkende Flüchtlinge oder über brennende Flüchtlingsheime. Was machen wir? Wir machen ein Abkommen mit Syrien, dass die an der eigenen Grenze zurückhalten, egal wie. Wir wollen keine Kinderarbeit haben in Europa, also kaufen wir Dinge, die von Kindern auf anderen Kontinenten genäht wurden und so weiter. Das heißt also, wenn wir heute predigen über diese Rechte, die wirklich der schönste Traum sind, den die Menschheit jemals geträumt hat, ein echter kultureller Höhepunkt der Menschheit, aber dann können wir nicht behaupten, dass wir die gepachtet haben und dass wir die praktizieren und die deswegen jeder auch andere auch praktizieren sollte.
Jetzt könnte man natürlich über neue ökonomische, kulturelle, politische Praktiken nachdenken und sollte es wahrscheinlich auch. Aber dann schreiben Sie, dass der Mensch von einer dicken Isolierschicht aus Unterhaltungselektronik abgepolstert wird. Das ist ja schon fast ein bisschen defätistisch. Trauen Sie dem Menschen nicht mehr zu, sich aufzuraffen?
Wissen Sie, Zutrauen ist eine Frage, aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns realisieren, wir sind keine biblischen zu höheren berufenen Geschöpfe. Wir sind eine Primatenart. Eine absolut faszinierende, komplexe, interessante Primatenart, aber trotzdem. Und als Primaten haben wir so unsere Begrenzungen. Die befreiten Massen fanden es eigentlich lustiger, das nächste Fußballspiel anzusehen. Und wer will ihnen auch sagen, dass das nicht richtig ist, wo man ihnen doch gerade erzählt hat, sie seien mündige Bürger, die Recht haben, darauf ihre eigenen freien Entscheidungen zu machen. Das heißt also, uns jetzt darauf zu verlassen, dass alle Menschen Hurra schreiend aus Idealismus ihr Konsumentenleben aufgeben und nur noch von lokal gezüchteten Karotten leben, das wird nicht passieren.
Aber vielleicht vitalisiert den Menschen ja gerade jetzt, gerade in dieser Zeit, Sie nennen es Scharnierzeit, dieses Gefühl, das sich ja kaum noch wegdrücken lässt, von ganz vielen empfunden wird, dass unsere Freiheit in schwerer Gefahr schwebt. Vielleicht braucht ja der Mensch Weckrufe dieser Art, sodass man eines Tages womöglich sogar die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten als segensreich ansehen wird.
Wissen Sie, Weckruf, ich glaube, wir sind immer noch zu reich, um wirklich zu begreifen, was, um diesen Buchtitel zu gebrauchen, was auf dem Spiel steht. Es geht nicht darum, dass man defätistisch ist, aber es hat ja auch keinen Sinn, unrealistisch zu sein. Und dann als enttäuschter Idealist mit verschränkten Armen am Wegesrand zu stehen, wenn es nicht alles so gegangen ist, wie man sich das überlegt hat. Sondern wir müssen Weisen finden, wie wir Gesellschaften schaffen können, in denen Menschen bereit sind, so zu handeln. Das sind Geschichten, an denen viele Menschen mitschreiben müssen. Und dann können wir vielleicht wieder begreifen, dass wir nur eine wirkliche Gesellschaft sind, wenn wir ein gemeinsames Projekt haben.
Da ist aber noch so ein unidealistischer Satz von Ihnen. Die Aufklärung hat die Massen von der Willkürherrschaft des Adels und dem Aberglauben der Kirche befreit. Die Massen haben ihre Befreiung dankend zur Kenntnis genommen, ziehen es aber vor, zu Hause vor dem Fernseher zu bleiben. Das übrigens lesen wir nicht in Ihrem Buch über die kleine Eiszeit, sondern in einem kleinen Band, der nächste Woche im Residenzverlag erscheint, Gefangen im Panoptikum, ein Büchlein, das man ja irgendwie gewissermaßen, ich habe es jedenfalls so gelesen, als Fortsetzung Ihrer Eiszeitstudie lesen kann, als Fortschreibung in die Gegenwart und in eine düstere Zukunft hinein. Diese Gefangenschaft im Panoptikum leiten Sie von einem irritierenden architektonischen Entwurf des englischen Philosophen Jeremy Bentham ab, der von 1748 bis 1832 lebte. Ihm schwebte, Sie können das gleich besser erklären, ein Gefängnis vor, das so gebaut ist, dass alle Gefangenen von einem einzigen Aufseher überwacht werden können und sich jederzeit, jede Sekunde auch tatsächlich überwacht fühlen müssen. Was hat das mit uns heutigen, uns freien Menschen zu tun?
Ich glaube, eine ganze Menge. Bentham hat eben seine sehr kalte, gefühllose Philosophie ausgedehnt und hat eben dieses Panoptikum erfunden, das für ihn die Antwort auf alle sozialen Probleme war eigentlich. Und das Panoptikum ist eigentlich nichts anderes als ein riesiger Kochtopf, an dem sozusagen an der Außenwand entlang Zellen gebaut sind, die aber nach innen nur Gitter haben. Und in der Mitte dieses Kochtopfs steht ein großer Turm, in dem sitzt ein Wächter oder eben auch nicht. Denn dieser Turm ist nicht einsehbar von den Zellen her. Das heißt, die Gefangenen wissen nie, ob sie überwacht werden und wenn ja, wer gerade überwacht wird. Sie müssen sich also immer beobachtet fühlen.
Ja, man spart dann ja auch Personal. Man braucht gar keinen Überwacher mehr. Es braucht nur das Gefühl,
überwacht zu werden. Und das ist das Gefühl, das Sie wahrscheinlich haben oder mit Sicherheit haben sollten, wenn Sie online gehen und wenn Sie irgendwas im Internet machen. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Smartphone gebrauchen, wenn Sie eine Kreditkarte gebrauchen, wenn Sie durch die Stadt laufen und von Sicherheitskameras gesehen werden. Wir haben uns längst unser eigenes Panoptikum gebaut. Und dann sieht man vielleicht, dass die Aufklärung noch längst nicht so weit gekommen ist, wie wir das manchmal glauben.
Herr Blom, warum wollen Sie gern die letzte Szene aus der Hochzeit des Figaro hören, Gente Alarmi?
Ach, wissen Sie, diese Da Ponte-Opern von Mozart, die zeigen Menschen so in ihrer Fülle, in ihrer Lächerlichkeit und in ihrer Lüsternheit und wie sie einander belügen und betrügen. Aber irgendwann kommt Mozart dann auch immer noch dazu, dass Menschen vielleicht in guten Momenten ein bisschen mehr sein können, als nur lächerlich und lüstern und gierig. Geil.
Dieser Moment macht doch auch Hoffnung. Über Hoffnung wollen wir gleich sprechen nach dieser Musik. Gente Alarmi aus der Oper Die Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart, gesungen von Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, Tenor Kobi van Rensburg und Bariton Antonio Abete und vom Collegium Vocale Gent. Es spielte Concerto Köln unter der Leitung von René Jacobs. Philipp Blom, wo bleibt also die Hoffnung? Die Hoffnung, dass der Mensch sich zu neuer Freiheit, zu neuem Gemeinsinn, zu universeller Solidarität aufschwingen könnte. Sie schreiben, das Erlebnis von Kunst kann das erreichen, das Erlebnis von echter Gemeinschaft, eine große gemeinsame Aufgabe, der sich kaum einer entziehen will und kann. Aber dann fallen Sie sich leider selbst ins Wort oder der Pessimist in Ihnen fällt Ihnen ins Wort und sagt etwas angewidert, ach, was für eine herzerwärmende Naivität. So können wir sie jetzt aber nicht davon kommen lassen, denn wenn es nichts mehr zu hoffen gibt, dann brauchen wir ja keine Bücher mehr zu schreiben und keine Radiosendungen mehr zu machen. Dann können wir uns wirklich nur noch vor die Glotze setzen.
Dann können wir auch Wein trinken.
Ja. wie im 16. Jahrhundert.
Aber wissen Sie, dieser Optimist und dieser Pessimist, es hat ja keinen Sinn, blöd zu hoffen. Und es hat noch viel weniger Sinn, sich zu denken, ja, das wird schon werden. Diese Situation, in der wir im Moment stecken, ist sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, sozusagen die beste Hoffnung, die wir haben, ist, sich zu uns zu denken, dass die Geschichte immer viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen und alles vielleicht doch ganz anders kommen wird, als wir uns das denken. Aber im Moment stehen wirklich unsere Demokratien, also in den nächsten 10, 20 Jahren, und unser Friede, unser Wohlstand eklatant auf dem Spiel. Ich habe eigentlich ein bisschen Hoffnung, dass junge Leute sagen, es reicht uns und das ist unsere Zukunft und wir wollen jetzt darüber entscheiden. Denn es gibt so viele Interessen, die gegen einen Wandel sind, auch sehr starke wirtschaftliche Interessen. Es wird eine riesige soziale Bewegung brauchen, um diese Veränderung, um diese Debatte auch wirklich zu starten und fast zu erzwingen. Das wäre das, worauf ich hoffe, dass tatsächlich Menschen sich realisieren, verdammt nochmal, das ist meine Zukunft, die lasse ich mir nicht wegnehmen.
Das war Philipp Blom in Klassik à la carte. Sein neues Buch, Die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700, verbunden mit einigen Überlegungen zum Klima der Gegenwart. Das ist ja fast ein Untertitel, wie Bücher Sie damals in der Zeit hatten, oder?
Das ist ein bisschen natürlich auch. Damit haben wir ein bisschen gespielt. Damals hatten Bücher, also die hatten nach dem Titel noch ungefähr 3 Worte. Aber die waren 700 Seiten lang. Der Titel war nur so unendlich. Und da haben wir zumindest ein bisschen in die Richtung gedacht.
Dieses Buch jedenfalls erscheint heute bei Hansa, der Band Gefangen im Panoptikum, kommende Woche im Residenzverlag. Herr Blom, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Solloch.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.